Immo, der Podcast mit dem Zisch. Von Haufe Immobilien. Mal süß, mal bitter. Immer prickelnd.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen prickelnden Podcast-Folge von Limo. Schön, dass Sie heute wieder zuhören. Unternehmerische Nachhaltigkeit gehört heute zum guten Ton, nicht nur in der Wohnungswirtschaft. Doch auch hier bei den sozial engagierten Genossenschaften stellt sich oft die Frage, wie und wo das Thema Nachhaltigkeit im Unternehmen verankert werden kann oder sollte. Gerade mit Blick auf die gestiegenen Energiepreise und die damit verbundenen Mehrkosten, nicht zuletzt für die Mieter, braucht es zum Beispiel die Umrüstung auf erneuerbare Energien bei gleichzeitig bezahlbarem Wohnraum. Wie gelingt dieser Spagat? Nachhaltigkeit betrifft viele Bereiche, von der Mieterkommunikation bis zum Neubau und macht eben auch bei den ökonomischen Faktoren nicht Halt. Die Lösung, eine Nachhaltigkeitsstrategie im Unternehmen verankern. Wie das geht, wissen meine heutigen Podcast-Gäste vom Spar- und Bauverein EG Dortmund. Franz Bernd Große-Wilde ist Vorstandsvorsitzender des großen genossenschaftlichen Wohnungsunternehmens und Verbandsratsvorsitzender des GdW. Professor Dr. Florian Ebrecht ist Vorstandsbevollmächtigter mit Gesamtprokura und als Professor an der IU, der Internationalen Hochschule, tätig. Wir sprechen über Ihr Nachhaltigkeitsmanagement und den daraus resultierenden Handlungsrahmen für sämtliche Aktivitäten der Genossenschaft.
Wenn wir jetzt das Besondere der Wohnungswirtschaft sehen, dann sind es ja zum einen natürlich die Gebäude, die wir als nachhaltig betrachten müssen. Da wären jetzt Stichworte natürlich Baueinsatz, Lebenszykluskonzept, aber auch Nebenkosten als wesentliche Aspekte, die uns natürlich in puncto Nachhaltigkeit betreffen. Dann sind wir aber als Wohnungswirtschaft natürlich hauptsächlich ein Dienstleistungsunternehmen. Das heißt also, unsere Dienstleistungen müssen natürlich nachhaltig durchdacht sein.
Mein Name ist Iris Jachatz. Ich bin die Chefredakteurin des Branchenmagazins DW, die Wohnungswirtschaft.
Wenn alles passt, nur der Softwareanbieter nicht. Auf softwarevergleich.de können Sie schnell und einfach führende Immobiliensoftwareanbieter miteinander vergleichen. Mit unserer smarten Suchfunktion finden Sie den passenden Partner für Ihr Business. Besuchen Sie softwarevergleich.de.
So, herzlich willkommen, lieber Herr Große-Wilde, lieber Herr Ebrecht. Ich freue mich sehr, dass Sie heute meine Gäste sind, dass wir über einen tollen Nachhaltigkeitsbericht, der in Ihrem Unternehmen entstanden ist, sprechen. Und frage Sie doch direkt mal, wie nachhaltig hat Ihr Tag zum Beispiel heute begonnen?
Ja, herzlich willkommen, liebe Frau Jachatz. Herzlich willkommen auch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, wir freuen uns, über das Thema berichten zu können. Und ja, der Tag ist ja noch nicht so lang. Wir sind ja noch vor 12 Uhr. Ich hatte gerade einen schönen Termin mit unserer Stiftung. Da ging es eben um die Frage, wie können wir sportliche Aktivitäten in den Quartieren fördern? Und da wir Fußballstadt sind, ging es insbesondere um Sport der Jugend, um Fußball und welche Aktivitäten wir vielleicht im Rahmen eines Wettbewerbs in diesem Jahr zu dem Thema machen können.
Ja, auch von mir. Schönen guten Tag. Hallo Frau Erhardt. Mein Tag hat in dem Zusammenhang mit dem Thema begonnen, wo wir jetzt auch drüber sprechen, dem Thema Nachhaltigkeit. Wir haben heute an unserem Klimareduktionspfad weitergearbeitet und auch zu dem Thema intern gesprochen, wie es weitergeht und werden ja dazu auch später nochmal zu sprechen kommen.
Großartig, vor allem das mit dem Sport, weil ich war heute früh schon im Fitnessstudio. Das Jahr ist ja noch jung und insofern die Vorsätze groß. Schön, dass Sie das auch über Ihre Stiftung aufgreifen. Ich hoffe ja auch, dass der Sport bei mir persönlich nachhaltig wirkt, aber gehen wir doch mal jetzt wirklich in unser Thema rein. Herr Große-Wilde, Sie sind eben nicht nur der Vorstandsvorsitzende der Sparbau Dortmund, sondern eben auch auf ganz vielen wohnungswirtschaftlichen Verbandsebenen aktiv. Wissen Sie noch, wann Sie zum ersten Mal mit dem Thema Nachhaltigkeit konkret in Berührung gekommen sind? War es jetzt eher im Unternehmen, dass Sie sich da Gedanken machen mussten? Oder sind Sie sozusagen über Ihre Verbandstätigkeit in Berührung gekommen mit dem Thema?
Also losgelöst von Bruchstücken, strukturiert tatsächlich über die Verbände. Und zwar gab es eine Initiative, die muss so 2011/12 gewesen sein, wo der erste Leitfaden des Verbandes zum Deutschen Nachhaltigkeitskodex erarbeitet wurde. Da war das Thema bisher ohne Genossenschaften erarbeitet worden in einem ersten Schritt. Und da hatten wir uns als Genossenschaften zusammengetan und gesagt, wir möchten aber dabei sein, weil wir die Rechtsform per se als nachhaltig empfinden und sind dann mit dem Herrn Gebhardt damals und Frau Esser den gesamten Leitfaden durchgegangen und haben geguckt, welche Besonderheiten für Genossenschaften noch ergänzt werden können im Kodex. Das waren Herr Bimberg, einige Kollegen aus dem Präsidium damals. Und dann haben wir den Leitfaden eben für Genossenschaften ergänzt. Und das hat mir ja so viel gebracht und auch so viel Inhalt gegeben, dass wir dann als Spar- und Bauverein auch als erste Genossenschaft 2013 unseren ersten Nachhaltigkeitsbericht auf Grundlage eben dieses auch für genossenschaftlich ergänzten Leitfadens erarbeitet haben.
Da gehe ich gleich mal rüber zu Ihnen, Herr Ebrecht. Der Herr Große-Wilde sagte gerade, bereits 2013 gab es den ersten Nachhaltigkeitsbericht. Das ist meines Wissens nach tatsächlich sehr früh im Vergleich zu anderen Unternehmen. Sie haben jetzt aber sich diesem Thema jetzt nochmal ganz konkret angenommen, und zwar ja während Ihrer Promotion. In Ihrer Dissertation beschäftigen Sie sich mit der Integration einer Nachhaltigkeitsstrategie in der Wohnungswirtschaft. Können Sie vielleicht kurz beschreiben, wie es auf unternehmerischer Ebene aussieht, wie eine Implementation so eines ganzheitlichen Nachhaltigkeitskonzepts gelingen kann und vor allem auch, was der Nachhaltigkeitsbericht dann letztlich für eine Rolle spielt.
Ja, ist natürlich in der Kürze jetzt schwer zu greifen, aber vom Grundsatz her habe ich mich immer im Rahmen meiner Dissertation damit befasst, wie kann es gelingen, die Nachhaltigkeit nicht nur als Werbebroschüre zu kreieren, sondern letztlich, wie kann es gelingen, dass Nachhaltigkeit dort ankommt, wo sie bei Wohnungsunternehmen ankommen sollte, nämlich letztlich in den Quartieren. Und ich habe danach geforscht und untersucht, wie das möglich ist, dass die strategischen Überlegungen, die im Unternehmen getroffen werden, runtergebrochen werden bis ins Quartier und letztlich aber auch der Transfer wieder zurückgespiegelt wird in die Unternehmensstrategie. Denn letztlich, getreu dem Motto, tue Gutes und rede darüber, geht es ja immer darum, dass man letztlich den Stakeholdern auch dazu berichtet, was man denn auch Gutes getan hat, um damit natürlich auch eine größere Akzeptanz und eine Bereitschaft zum Mitwirken auch erzeugt. Gerade in der Genossenschaft, wo Partizipation großgeschrieben wird, ist das natürlich nochmal umso wichtiger, dass man Leute eigentlich mitnimmt. Und das ist, sag mal so, der Kern meiner Arbeit gewesen, den ich behandelt habe, wonach ich geforscht habe. Und im Ergebnis muss man sagen, dass ich mit dem Thema Nachhaltigkeit im Rahmen des Studiums natürlich häufig konfrontiert worden bin. Das Thema Nachhaltigkeit war für uns zu dem damaligen Zeitpunkt einfach tatsächlich auf der obersten Agenda, als ich die Dissertation verfasst habe, und habe dann gemeinsam letztlich mit Franz-Bernd Große-Wilde mich dann dazu entschieden, dass ich das Thema gerne im Rahmen einer Dissertation nochmal vertiefen möchte, um damit zum einen natürlich die Erfahrungswerte aus der Praxis auch mit in diesem wissenschaftlichen Bereich mit einfließen zu lassen und letztlich aber auch was produziere und was erzeuge, was letztlich auch für die Branche einen Mehrwert bietet und woran auch andere Unternehmen sich vielleicht ausrichten können, wie man denn ganzheitlich vorgeht.
Das heißt, Ihre Doktorarbeit wurde dann letztlich bei Ihnen im Unternehmen auch umgesetzt?
Genau, also die wurde umgesetzt und wir sind auch nach wie vor weiter daran, diese umzusetzen, denn wie das so häufig bei so großen Themen ist, man findet letztlich im Moni ein Ende und kann auch immer weiterentwickeln und weitermachen. Wir haben diese Doktorarbeit umgesetzt und forschen und arbeiten auch weiter natürlich daran, gerade mit Blick auf Dekarbonisierungsfahrt oder dergleichen. Wie kann das Thema Nachhaltigkeit hier weiter in den Strukturen verankert werden? Denn so ein großes Thema wie das Thema Nachhaltigkeit letztlich im Unternehmen zu implementieren, erfordert letztlich natürlich, dass man eine ganze Menge Überzeugungsarbeit leistet. Und das heißt also, steter Tropfen höhlt den Stein. Wir sind halt stetig dabei, alle mitzunehmen und auch die Abteilung mit einzubinden, damit alle an einem Strang ziehen und daran arbeiten, die Nachhaltigkeitsziele zu erreichen.
Herr Große-Wilde, Sie haben es gerade schon mal angesprochen, diesen deutschen Nachhaltigkeitskodex, an dem Sie zusammen mit den Kollegen des GdW intensiv gearbeitet haben und das auf die Wohnungswirtschaft im Prinzip übertragen oder runtergebrochen haben. Welche Punkte aus diesem Kodex sind zum Beispiel besonders wichtig oder speziell jetzt für die Wohnungswirtschaft relevant? Und ist dieser Kodex, für Sie war es wie haben Sie gerade gesagt, für Sie war es wirklich so ein Katalysator für den eigenen Betrieb in Richtung Nachhaltigkeit zu verändern oder zu entwickeln. Ist es denn auch für andere Wohnungsunternehmen eine Möglichkeit, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen?
Ja, also aufbauend auf der Implementierungsstrategie kann man da sagen, die Nachhaltigkeit betrifft ja alle Geschäftsbereiche. Das heißt, sie durchdringt ja das gesamte Unternehmen. Und deshalb hatten wir beispielsweise bei unserem ersten Nachhaltigkeitsbericht so einen roten Faden durch den ganzen Bericht laufen lassen, auch visuell, weil wir gesagt haben, man muss jedes Geschäftsfeld und jedes Thema eigentlich in puncto Nachhaltigkeit durchdringen. Wenn wir jetzt das Besondere der Wohnungswirtschaft sehen, dann sind es ja zum einen natürlich die Gebäude, die wir als nachhaltig betrachten müssen. Da wären jetzt Stichworte natürlich Baueinsatz, Lebenszykluskonzept, aber auch Nebenkosten als wesentliche Aspekte, die uns natürlich in puncto Nachhaltigkeit betreffen. Dann sind wir aber als Wohnungswirtschaft natürlich hauptsächlich ein Dienstleistungsunternehmen. Das heißt also, unsere Dienstleistungen müssen natürlich nachhaltig durchdacht sein. Das betrifft unsere Dienstleistungen, die wir selber leisten. Es betrifft aber auch die Dienstleistungen, die wir in Kooperation machen. Und das kann auf der einen Seite natürlich die klassische Wohnungsbewirtschaftung sein. Das kann auf der anderen Seite aber in Kooperation beispielsweise auch ein Thema sein, wie soziale Dienstleistungen, betreute Wohnprojekte. Das sind ja alles Themen, die in der Branche mittlerweile sehr etabliert sind. Das heißt, sie setzen also im Grunde genommen an unserem Produkt an und an unserer Dienstleistung. Und dann haben sie natürlich die Stakeholder, die Personen, die alle mit dem Thema behandelt sind. Und diese Stakeholder müssen sie eben aus jedem Blickwinkel dann auch wieder als nachhaltig inhaltlich füllen. Da können Sie sich das ja vorstellen wie so ein Spinnennetz, wo die Genossenschaft in der Mitte sitzt und wir eben schauen, wie sind die Zulieferer, wie sind die Bauunternehmen, wie sind unsere Mitglieder, was bedeutet das bezogen auf unsere gesamte Nachhaltigkeitsbilanz? Und da haben Sie dann ja unterschiedliche Ansatzpunkte und die liefert Ihnen der Deutsche Nachhaltigkeitskodex, dass er dem Ganzen eben eine Struktur gibt, wie Sie sich eben durch die vielen Aspekte hangeln können, dass sie pro Bereich eben bestimmte Kennzahlen erheben, um eben zu sehen, wie vergleiche ich mich mit der Branche, wie nachhaltig ist mein Unternehmen in diesem Aspekt und welche Aspekte kann ich wie durchleuchten. Und das haben wir dann nochmal in besonderer Weise klassifiziert, auch für Genossenschaften, weil sie in Genossenschaften natürlich ganz andere Strukturen haben, beispielsweise eine ganz andere Gremienstruktur. Wie kommunizieren sie mit ihren Vertretern, ihren Genossenschaftsmitgliedern? Das sind ja auch Nachhaltigkeitsaspekte. Oder beispielsweise, wie gehen sie eben sehr langfristig mit ihrer Portfoliostrategie um? Weil Genossenschaften ja in ihrem gesamten Handling mit den Häusern weniger Aspekte wie Verkauf, Immobilienhandel haben, sondern klassischerweise eben Wiederherstellung. Und das sind ja die Herausforderungen, wenn es jetzt beispielsweise um den Klimafahrt auch geht. Wie schaffen wir es, beispielsweise schwache Gebäude trotzdem entsprechend eines Klimafahrtes nachhaltig für die Zukunft aufzustellen, ohne die Gebäude gegebenenfalls abzureißen oder eben im Immobilienhandel schlichtweg einfach zu veräußern?
Das klingt jetzt dennoch, also es klingt logisch, es klingt aber dennoch sehr komplex und ist vielleicht auch für kleinere Wohnungsunternehmen doch schwer zu greifen, so nach dem Motto, wo fange ich an? Gibt es denn Initiativen oder irgendwas, wo man sagt, da kann man mitmachen und bekommt vielleicht auch Hilfe bei dem Weg zu einer Nachhaltigkeitsstrategie?
Ja, also ich glaube, da sind unsere Verbände an der Stelle wirklich wichtige Impulsgeber und denke ich auch Leitfäden, die uns da durchhangeln. Und Sie müssen sich das so vorstellen, Sie haben das Gesamtsystem Unternehmen und das brechen Sie eben runter in einzelne Häppchen, in einzelne Geschäftsbereiche und für jeden Geschäftsbereich suchen Sie sich bestimmte Benchmarks. Und diese Benchmarks können zum Beispiel Kennzahlen sein, zum Beispiel wie ist Ihre durchschnittliche Miethöhe, wie ist Ihre Qualifizierungsquote. Da haben Sie eben in unterschiedlichen Geschäftsbereichen Benchmarks, Oder sie haben natürlich auch weiche Faktoren, insbesondere wenn es in die sozialen Komponenten geht, dass sie eben über qualitative Kriterien beschreiben und eben Projekte auch initiieren. Über diesen Weg schaffen sie eben, das komplexe System Unternehmen in einzelne Bausteine runterzubrechen und diese dann eben im Rahmen eines sozusagen strukturierten Vorgehens in Anlehnung an diesen Leitfaden abzuarbeiten.
Herr Ebrecht, Sie haben den Tag heute direkt mit einer Dekarbonisierungsstrategie gestartet, haben Sie vorhin erzählt, im Hinblick auf den Trendwechsel am Markt und in der Gesellschaft. Wie bewerkstelligen Sie diese Themenvielfalt in Sachen Klimaschutz und welche Themen sind jetzt eben besonders relevant?
Ja, man muss sagen, ich alleine natürlich erstmal gar nicht, weil diese Themenvielfalt so umfangreich, facettenreich ist. Und man braucht auch tatsächlich immer mehr Spezialisten. Es ist immer mehr erforderlich, dass man, je komplexer die Immobilie wird und je komplexer die Anforderungen sind, natürlich auch entsprechende Fachkräfte dafür erforderlich sind. Vor 10 Jahren haben sich die wenigsten Gedanken gemacht über einen Klimareduktionspfad und wie der Gebäudebestand 2045 aussehen muss. Man hat vielleicht mal so in groben Zügen drüber nachgedacht. Aber die Geschwindigkeit und die Anforderungen, die jetzt natürlich auch in den letzten Jahren gekommen sind, führen natürlich mehr und mehr dazu, dass man sich dazu Gedanken machen muss. Zum einen, wie schafft man es, den Hausbestand generationsübergreifend weiterzuentwickeln und auch generationsübergreifend zu erhalten? Wie schaffen wir die Ziele der Bundesregierung mit Blick auf die Carbon Zero Strategie, dass man auf Null kommt, keine CO2-Ausstoße bzw. keinen Treibhausgas mehr hat in 2045. An der Stelle arbeiten wir stetig eigentlich dran, um das weiterzuentwickeln. Und man muss sagen, es ist ganz wichtig für uns als Unternehmen, dass wir das Thema möglichst, also das Thema und auch die Themen der Nachhaltigkeit, wir haben für uns erstmal Gedanken gemacht, welche Themen sind für uns relevant und wesentlich. Das bringt auch letztlich der DNK, also der Rat für nachhaltige Entwicklung und dann der Nachhaltigkeitskodex mit sich, dass man sich Gedanken macht, was sind die wesentlichen Themen fürs Unternehmen, damit man überhaupt erstmal priorisiert, weil ansonsten geht man in dieser Flut an Themen auch unter, versucht dann natürlich wesentliche Themen zu definieren, zu priorisieren und auf der Grundlage dann sich diese Themen im Unternehmen möglichst breit zu verteilen mit entsprechenden Fachkräften und Arbeitsgruppen, diese Themen zu erarbeiten und dann natürlich auch in die Umsetzung zu bringen. Und dann natürlich, was ganz wichtig ist, damit man das Ganze auch irgendwo messbar macht, entsprechende Kennzahlen definieren, dass man das nachvollziehen kann. Was hat man gemacht? Wie ist die Entwicklung? Hat sich das Thema im Vergleich zum letzten Jahr entwickelt? Kommt man nach vorne oder geht man eher zurück? Vor dem Hintergrund kann man sagen, ist es für uns als Unternehmen besonders wichtig, dass wir eigentlich den Trend und den Trendwechsel hin zu einer Innovationskultur im Unternehmen entwickelt haben und auch forciert haben, sehr stark forciert haben und auch weiterhin forcieren, dass man diese Vielfalt an Themen einfach mit der gesamten Belegschaft erarbeitet und natürlich auch das Verständnis dafür fortlaufend schafft, die Akzeptanz schafft, dass alle auch natürlich die Augen offen halten, welche Themen mit Blick auf die Nachhaltigkeit relevant sind und wichtig sind.
Nochmal Stichwort Belegschaft, Herr Ebrecht, wenn ich da Sie nochmal kurz nachhaken darf. Wir befinden uns ja leider in einer Phase des akuten Fachkräftemangels. Sie haben jetzt gerade gesagt, Sie brauchen wirklich Fachleute, um die Themen anzugehen. Haben Sie die oder bilden Sie die im Unternehmen aus? Oder wie gehen Sie damit um?
Also man muss sagen, sowohl als auch. Wir haben natürlich Fachkräfte. Wir suchen fortlaufend aber auch Fachkräfte und wir bilden natürlich auch intern aus. Wenn man früher sich mit den wohnungswirtschaftlichen Themen ausschließlich beschäftigt hat, ist es halt jetzt so, dass man bei dem Thema Klimareduktionspfad sich natürlich gut mit dem Thema CO2, CO2-Emissionen, mit Anlagentechnik beschäftigen muss und natürlich auch, welche energetischen Standards können überhaupt umgesetzt werden, wo sind vielleicht auch Grenzen des Gebäudes, so wie es aktuell dort steht. Und wo man vielleicht dann durch Kompensationsmaßnahmen gegensteuern muss. Wenn man im Bereich der Digitalisierung schaut, auch dort ergeben sich immer wieder neue Themenfelder, über die man ja vor mehreren Jahren nicht nachgedacht hat. Und diese Materie wird immer komplexer, gerade weil das Thema Nachhaltigkeit letztlich alles umfasst und auch alles umfassen kann. In dem Zusammenhang kommen ja auch noch, wenn man mal von der CO2-Seite oder der Dekarbonisierung mal weggeht, kommen ja auch Themen wie Hitzeinseln, wie beispielsweise das Thema Biodiversität, Artenvielfalt und dergleichen. Das alles sind Themen, wo man letztlich eigentlich Spezialisten für braucht. Und an der Stelle ist es ganz wichtig, dass man, wie schon gesagt, eigentlich diese sich erstmal vergewissert und auch vor Augen führt, was sind die wesentlichen Themen, die man als erstes behandelt und dann natürlich auch entsprechend sein Team sukzessive dementsprechend ausrichtet oder dann mal dahin führt. Oder aber auch natürlich irgendwie durch externen Zuwachs sich entsprechendes Fachpersonal holt.
Vielen Dank. Sie haben jetzt viele Herausforderungen schon genannt. Deshalb, ich gehe jetzt mal wieder an Herrn Große-Wilde. Die Frage zum Klimareduktionspfad. Sind denn die Vorgaben der Bundesregierung überhaupt realisierbar? Also die Herausforderungen wurden jetzt schon einige genannt. Vielleicht fallen Ihnen noch mehr ein. Aber vor allem geht es darum, ist es realistisch?
Also wenn wir alle rechnen und die Wohnungsunternehmen tun es, wir hatten uns an anderer Stelle schon mal über die Initiative 2050 unterhalten, wo man beispielsweise Methoden schafft, um eben auf ähnliche Methoden, Arbeitsweisen die Klimareduktionspfade zu berechnen. Das machen wir in den Unternehmen und wenn man rechnet, dann stellt man fest, dass wir, wenn wir in dem Tempo weitermachen, wie wir jetzt dabei sind, es nicht schaffen können, dass da auf jeden Fall zusätzliche Booster kommen müssen. Und wie können diese Booster aussehen? Die müssen natürlich in den Rahmenbedingungen bedingt sein. Das heißt, es geht um Anforderungen, es geht um Förderungen, es geht um Geschwindigkeit in der Umsetzung. Und das sind sicherlich Themen, die gleichzeitig auch Herausforderungen sind. Sie sehen die aktuelle Situation, wo die Unternehmen eben vorsichtig investieren, weil die politische Lage, weil vielleicht auch im Grunde genommen die Baubranche an der Stelle nicht nachliefern kann. Das heißt, wir sind in einer Situation, wo Investitionen eher zurückgehen und Investitionen müssten in der Phase natürlich eher ansteigen. Weil bei allem, was im Moment passiert, ist die energetische Komponente immer die teuerste, weil die gesamte Haustechnik betrifft und in der Regel auch die Gebäude als Ganzes. Das heißt, von daher kann ich Ihnen sagen, wenn wir auf der Weise weitermachen, dann werden wir es nicht schaffen, sondern das muss jetzt an der Stelle entsprechend den Herausforderungen mit anderen Rahmenbedingungen begegnet werden.
Energieeffizienz und Innovationsdruck stehen auf der wirtschaftspolitischen Agenda. Das haben Sie jetzt gerade im Prinzip schön beschrieben. Alles dreht sich um Nachhaltigkeit. Ja, wir befinden uns mitten in einer Energiekrise. Aber wie gelingt Ihnen das jetzt zum Beispiel in Ihrem Unternehmen, dass sich eben Energieeffizienz und bezahlbares Wohnen eben nicht ausschließen?
Also ich glaube, wir arbeiten schon nach einem gewissen Grenznutzenprinzip und das muss man immer auch, denke ich, im Hinterkopf haben. Das heißt, mit jedem Euro, den ich einsetze, auch in Energieeffizienz, muss ich natürlich möglichst viel bewirken können. Und das ist auch die Herausforderung, wie schaffe ich es eben, Maßnahmen so zu platzieren und einzusetzen, dass ein möglichst großer Effekt dabei rauskommt. Und das klappt am Anfang natürlich sehr gut, weil ich mich auf Bereiche konzentriere, wo ich auch eine hohe Wirkung erzielen kann. Ab einem gewissen Punkt wird es schwierig, weil sich für Wohnungswirtschaft natürlich die Energieeffizienz im Wesentlichen im Wohnungsbestand, der schon gebaut ist, dreht. Und da haben Sie natürlich bei jedem Haus unterschiedliche Möglichkeiten, es zum Rennpferd zu machen, was Energieeffizienz angeht. Und da müssen Sie natürlich irgendwo über ein Portfolio-Management die begrenzten Mittel streuen. Und ich glaube, da sind wir noch sehr gut unterwegs. Wir versuchen beispielsweise über einen Quartiersansatz auch zu gehen, dass wir eben nicht immer nur das einzelne Haus im Blick haben, sondern ganze Quartiere zusammenfassen. Und wenn Sie beispielsweise jetzt aus Gaseinzelthermen ein Fernwärmenetz machen und anschließen, was mit grünen Energien eingespeist ist, erreichen Sie natürlich ein ganzes Quartier, was vielleicht bezogen auf das einzelne Haus weniger Effizienz ist, sich aber im Gesamtquartier dann entsprechend lohnt. Darüber hinaus haben wir als Genossenschaft auch auf der Ertragsseite noch Möglichkeiten, weil wir mit einem vergleichsweise überschaubaren Mietniveau eben ins Rennen gehen und an der Stelle auch noch Potenziale heben können, die, so haben wir es auch aus unserem Mitgliederkreise teilweise gehört, durchaus auch gehoben werden können, weil Mitglieder das Thema Energie selber auf die Agenda rufen. Wir beschäftigen uns gerade mit einer Satzungsneufassung und da haben wir an verschiedenen Stellen Vorschläge bekommen, doch die ökologische Komponente oder eine Nachhaltigkeitskomponente auch satzungsmäßig festzuschreiben. Das zeugt ja auch so einem gewissen Umdenken in den Quartieren, dass wir da eben auch anders mit Themen wie energetische Optimierung, E-Mobilität oder von mir aus auch Infrastrukturansätzen hin zu weniger Verkehr, dass wir da auch auf mehr fruchtbaren Boden stoßen.
Herr Ebrecht, wie nehmen Sie denn diese Veränderungen im Unternehmen wahr? Also ich denke mal, Sie sind noch sehr jung, wenn ich das so sagen darf. Sie sind erst Mitte 30, sind aber doch schon lange in der Wohnungswirtschaft aktiv. Was hat sich für Sie dahingehend geändert? Der Herr Große-Wilde sprach jetzt gerade von einem Quartiersansatz. Das war ja vielleicht vor 10 Jahren noch nicht so. Oder gerade was die Sanierung von Gebäuden angeht.
Ich meine, der Quartiersansatz ist ja, auch wenn man ihn jetzt mal in der Wissenschaft betrachtet, ja vom Grundsatz her schon sehr alt. Auch die städtebaulichen Grundmuster sind ja eigentlich schon sehr alt. Von daher ist, sagen wir, der Quartiersansatz als solches zunächst erstmal ja nichts Neues. Er kriegt halt jetzt eine neue Brisanz und ich sag mal auch eine neue Facette, dadurch, dass das Thema Energie und energetisches Quartier auch nochmal in den Vordergrund gerückt wird. Von daher, wenn man häufig in der Vergangenheit, also ich bin vor einem Unternehmen vor 10 Jahren angefangen und habe dann die Arbeit hier aufgenommen und vor 10 Jahren hat man sich natürlich gerade bezogen auf das Quartier über die sozialen Aspekte eigentlich unterhalten. Wie verhindert man Gentrifizierung, Segregationsprozesse und dergleichen? Und diese Themen sind nach wie vor immer noch relevant und immer noch wichtig und werden auch von den Unternehmen in der Wohnungswirtschaft weitgehend verfolgt, dass solche Prozesse halt entsprechend verhindert werden mit Blick auf das Quartier. Aber durch die aktuelle Dynamik und durch die Entwicklung ist im Moment das Thema Energie natürlich irgendwie das Gebot der Stunde. Und dementsprechend betrachtet man oder sucht man natürlich auch nach Lösungsmöglichkeiten, wie halt die Ziele der Bundesregierung und die Anforderungen erfüllt werden können. Und vor dem Hintergrund ist das Quartier dann letztlich eine und auch die Größe und die relevante Ebene, um solche Konzepte zu realisieren. Denn wir sprechen natürlich von unterschiedlichsten Gebäudetypen mit verschiedensten Anforderungen auch. Und dort kann, wenn man sich die energetische Komponente anschaut, kann es letztlich nur übers Quartier gehen. Denn wir werden es im Zweifelsfall nicht schaffen, jedes Gebäude auf Null zu sanieren beziehungsweise so zu sanieren, dass man keine CO2-Emissionen mehr hat. Dafür braucht es letztlich Quartierskonzepte.
Verraten Sie uns zum Schluss noch einen kleinen Blick in die Zukunft. Vielleicht Herr Große-Wilde nochmal. Was sind Ihre Pläne? An welchen Projekten arbeiten Sie derzeit?
Ja, wir werden am 3. März 130 Jahre alt als Genossenschaft.
Glückwunsch, ja.
Ja, da arbeiten wir natürlich im Moment an der Zusammenfassung unserer Aktivitäten, die wir aus der Vergangenheit durch die Gegenwart in die Zukunft eben weiterentwickeln wollen. Und das ist unheimlich spannend zu sehen, wie sich die Linien so durch die Jahrzehnte ziehen. Und ich glaube, für die nahe Zukunft ist unser Unternehmen noch sehr hoch investiv unterwegs. Das Fund liegt eben in zusammenhängenden Wohnquartieren, die die Genossenschaft hat, sodass wir eben diesen gerade angesprochenen Quartiersansatz sehr nachhaltig in den unterschiedlichen Facetten eben spielen können. Und ich glaube, das ist so eins der großen Themen. Wir haben ganz frisch eine Mitgliederbefragung in unserem Gesamtbestand gehabt, wo wir eben unsere Genossenschaftsmitglieder auch nach ihren Bedarfen auch in puncto Nachhaltigkeit gefragt haben. Das werten wir aus und werden das in unsere strategischen Überlegungen bringen. Und dann denke ich, werden wir unsere Linien, die wir im Moment in der Bau- und Modernisierungstätigkeit insbesondere aufgezeigt haben, auch in die Zukunft weiter umsetzen können. Wir werden also sehr viel für spezielle Zielgruppen bauen. Wir werden im Bereich der Energieeffizienz eben Energie-Plus-Aktivitäten weiter forcieren, haben Energieeffizienzmaßnahmen in großem Stile im Moment in der Planung. Ja, ich glaube, dass wir das mit einer starken Mitarbeiterschaft machen. Wir haben in der Vergangenheit schon mal einen Tag der Nachhaltigkeit auch in der Belegschaft durchgeführt. Solche Aktivitäten werden wir in diesem Jahr auch eben andenken, dass wir uns mit externen Referenten, mit eigenen Mitarbeiterprojekten dann auch bis in die Abteilung runter darüber Gedanken machen, wie können wir das Thema Nachhaltigkeit wirklich von der Strategie bis hin auf die unterste Ebene runterbrechen.
Vielen Dank. Das war kurz. Die Zeit ging schnell rum. Sie ist schon fast vorbei mit unserem Gespräch. Ich habe noch eine letzte Frage an Sie beide, ganz spontan. Limo heißt unser Podcast, deshalb die Frage, mit wem würden Sie gerne mal eine Limo trinken? Herr Ebrecht?
Ich würde ganz gerne mit Ihnen mal eine Limo trinken.
Wunderbar, das kriegen wir hin. Herr Große-Wilde, Sie haben so viel Zugang zu Politikern und so weiter. Ist da vielleicht der ein oder andere dabei, wo Sie sagen, dem möchte ich gerne mal am Tresen noch was sagen?
Ja, also mit der Bauministerin habe ich es ja schon gemacht. Also ich würde dann jetzt ganz gerne so ein bisschen das andere Element, den Herrn Habeck, nehmen, der ja gerade bei den Umwelt- und Energiethemen die große Rolle spielt, der ja auch die Rahmenbedingungen im Wesentlichen festsetzt, die unsere Branche auch in puncto Nachhaltigkeit dominieren. Von daher wäre das jetzt nicht ganz originell, aber vielleicht sehr naheliegend, mit ihm eine Limo zu trinken. Und ja, ich bin gespannt auf die Einstellungen, die dann auch aus seiner Sicht vielleicht so ein bisschen über das rein wohnungswirtschaftliche hinausgehen.
Vielen herzlichen Dank. Also das mit der Limo geht klar, mit uns zumindest, das kann ich versprechen, mit Herrn Habeck nicht, da wäre ich natürlich gerne Mäuschen. Insofern vielen Dank, Herr Große-Wilde, vielen Dank, Herr Ebrecht, für den tollen Einblick in Ihr Unternehmen und in Ihre Strategie. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg auf dem Weg zur Dekarbonisierung Ihres Bestands, Ihrer Quartiere. Alles Gute dafür und bis bald.
Ja, vielen Dank auch von unserer Seite.
Dankeschön.
Dann fasse ich für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, unser Gespräch nochmal eben kurz zusammen. Das Thema Nachhaltigkeit betrifft alle Geschäftsbereiche. Entsprechend gilt es, das Thema in allen Abteilungen eines Unternehmens zu etablieren. Die Nachhaltigkeit durchdringt also alle Bereiche. In der Wohnungswirtschaft sind es das Produkt, also Gebäude, und den Bereich der Dienstleistung. Beim Gebäude geht es zum Beispiel um den Lebenszyklus oder auch Nebenkosten. Bei der Dienstleistung betrifft es sowohl eigene als auch externe, wie eben soziale Dienstleistungen, betreutes Wohnen oder anderes. Es braucht aber auch die sogenannten Stakeholder, also Personen, die das Thema weitertragen. Bildlich gesprochen kann man es sich wie ein Spinnennetz vorstellen, in dessen Mitte eben nicht die Spinne, sondern die Genossenschaft sitzt. Der Deutsche Nachhaltigkeitskodex gibt letztlich eine Struktur vor, das Thema Nachhaltigkeit anzugehen. Kennzahlen lassen zum Beispiel Vergleiche zu und Entwicklungen beurteilen, im eigenen Unternehmen, aber eben auch im Vergleich mit anderen. Das Thema ist komplex und alleine eben auch nicht machbar. Die Verbände unterstützen die Wohnungsunternehmen extern. Intern braucht es eine Vielzahl an Fachkräften. Die Geschwindigkeit des Themas nimmt immer mehr an Fahrt auf. Nicht zuletzt wegen der CO2-Strategie der Bundesregierung, die eben doch einen sehr straffen Zeitplan vorgibt. Es hilft, Prioritäten zu definieren und diese Bereiche dann breit im Unternehmen zu streuen. Hin zu einer Innovationskultur. Die Belegschaft arbeitet an den wichtigen Themen mit. Dem großen Thema Energieeffizienz begegnet die Sparbau Dortmund mit einem entsprechenden Portfoliomanagement und dem Quartiersansatz, der nicht neu ist, aber immer wieder neu gedacht wird. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank, dass Sie auch diesmal wieder zugeschaltet haben, dass Sie dabei waren. Über das wichtige Thema Nachhaltigkeit haben wir heute wieder viel gelernt, wie es in Unternehmen implementiert werden kann. Und mein Dank geht wie immer auch am Schluss an unsere Crew im Hintergrund, an unsere Techniker, ans Marketing und so weiter, die sich immer ganz stark dafür einsetzen, dass Sie auch pünktlich jeden Montag die neue Limo hören können. Schalten Sie also auch ein, jeden Montag eine neue Limo, und die alten Folgen sind jederzeit auf www.podcast.haufe.de abrufbar. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Schön, dass Sie dabei waren. Bis zur nächsten Folge von Limo, dem Podcast mit dem Zisch von Haufe Immobilien. Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie doch einfach den Podcast in Ihrer Podcast-App.